5 Jahre lang hat es einfach nicht geklappt. Es sind Übergangsmodelle eingeführt worden. Diese Übergangsmodelle sind dann irgendwann zum gelebten Standard geworden. Und dieser gelebte Standard hat natürlich dann auch wieder irgendwelche Individualprozesse ausgetrieben, die am Ende des Tages von Netzbetreiber zu Netzbetreiber und Direktvermarkter zu Direktvermarkter unterschiedlich sind. Wenn also eine Anlage permanent abgeregelt wird, dann ist das ja überhaupt nicht der Zweck, für den man die Anlage ursprünglich mal errichtet hat.
Die 50 kW-Anlage auf dem Dach einer Bäckerei, die entgangene Einspeisung, die interessiert die nur am Rande, sondern die leiden wirklich unter dem nicht stattgefundenen Eigenverbrauch, weil die Anlage eben am Wechselrichter abgeregelt wird.
Wenn man das Thema Direktvermarktung für Kleinanlagen einführt, dann sollte man in diesem Zuge auch gleich diesen Redispatch-Kommunikations-, Abrechnungs- und Entschädigungsprozess versuchen mit zu vereinheitlichen. Und zwar nicht nur je Netzbetreiber zu vereinheitlichen, sondern bundesweit zu vereinheitlichen. Das Thema Redispatch-Vorbehalt ist ja im Moment der zentrale Knackpunkt des Netzpakets. Es wird auf jeden Fall erstmal ein Schock für die Branche sein, der eine Adaptionsphase benötigen wird.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Als Betreiber einer privaten Photovoltaikanlage haben Sie vielleicht schon mal von Redispatch gehört, aber vermutlich noch keine Erfahrungen damit gemacht. Es waren bisher eher größere Anlagen, Wind- oder Solarparks, die abgeschaltet wurden, wenn es im Stromnetz zu voll wurde. Aber bevor Sie jetzt weiterschalten, Redispatch wird auch für kleinere Anlagen immer relevanter. Im Prinzip kann jede Anlage einbezogen werden, die fernsteuerbar ist, und das sollen künftig alle sein, die eine Leistung über 2 Kilowatt haben. Außerdem sollen nach den Plänen der Wirtschaftsministerin Katharina Reiche künftig kapazitätslimitierte Gebiete ausgewiesen werden. Und in diesen Gebieten werden die Entschädigungen für Redispatch-Maßnahmen stark eingeschränkt. Und das kann auch jeden treffen, der künftig in diesen Gebieten noch Photovoltaikanlagen baut. Deshalb wollen wir heute über Redispatch sprechen. Wer ist betroffen? Wie erhält man eine Entschädigung? Wie lässt sich Redispatch vielleicht auch vermeiden? Und wie könnte sich der geplante Redispatch-Vorbehalt auswirken? Für das Gespräch habe ich mir 2 Gäste eingeladen. Jochen Siemer aus unserer PV Magazine Redaktion und Matthias Karger. Er ist Geschäftsführer von Node Energy, das er 2016 mitgegründet hat. Das Unternehmen hat heute mehr als 90 Mitarbeiter und unterstützt Anlagenbetreiber bei der kaufmännischen Betriebsführung. Hallo Matthias, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Cornelia, hallo Jochen, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Kaufmännische Betriebsführung klingt noch ein bisschen abstrakt. Könntest du uns einmal kurz erläutern, wie Node Energy genau unterstützt und was ihr mit Redispatch zu tun habt?
Ja, sehr gerne. Kaufmännische Betriebsführung ist in der Tat ein Begriff, der auch noch gar nicht so geläufig in der Branche ist. Wir haben das Unternehmen vor 10 Jahren gegründet, weil wir damals schon gesehen haben, dass der Siegeszug und der Ausbau der erneuerbaren Energien natürlich irgendwann auch ein Ausmaß annehmen wird, wo staatliche Fördermechanismen sich automatisch zurückziehen müssen, um nicht in ein planwirtschaftliches System eben zu münden. Und immer dann, wenn eine Windkraftanlage oder eine PV-Anlage sich den Marktmechanismen hinwenden muss, weil der gesetzliche Rahmen sich inzwischen halt eben deutlich weiterentwickelt hat, kommt das kaufmännische Betriebsführungsthema stark ins Gewicht. In der Vergangenheit ist es oftmals so gewesen, dass für jede Kilowattstunde, die man erzeugt, diese auch eingespeist werden durfte und für die eingespeiste Menge eine feste Vergütung, sei es eine Einspeisevergütung oder ein anzulegender Wert, eben auch sicher vereinnahmt werden konnte. Das ist in den letzten Jahren deutlich anders geworden. Die Erlösseite ist nicht mehr so gut planbar, wie sie früher war. Sie ist viel unübersichtlicher geworden, weil auch die Direktvermarktungsverträge und Modelle viel komplizierter geworden sind. Und das ist der Grund, warum die kaufmännische Betriebsführung inzwischen im erfolgreichen Betrieb von Wind- und PV-Anlagen einen fast ebenbürtigen Stellenwert neben der technischen Betriebsführung einnimmt. Und wenn man das in Zukunft eben auch noch profitabel betreiben möchte, das Geschäft, Wind- und PV-Anlagen zu betreiben, ist eine Professionalisierung der kaufmännischen Betriebsführung unumgänglich. Und dafür sind wir als Node Energy da. Wir helfen den Anlagenbetreibern, die kaufmännische Betriebsführung in einem immer komplizierter und dynamischer werdenden Marktumfeld erfolgreich zu bewerkstelligen. Und Teil dieser Komplexität ist in den letzten Jahren eben auch dadurch entstanden, dass das Thema Redispatch die Bühne betreten hat. Und diesen Teilaspekt, der vieles beeinflusst und viele Wechselwirkungen hat, soll es ja heute gehen. Und deshalb ist Redispatch eigentlich ein Unterthema der kaufmännischen Betriebsführung, aus unserer Perspektive jedenfalls.
Okay, super, vielen Dank. Jetzt noch zu dir, Jochen. Willkommen zurück im Podcast.
Ja, hallo in die kleine Runde und an alle, die zuhören.
Du bist ja Senior Editor PV Magazine und du warst verantwortlich für unseren Schwerpunkt in der Juni-Ausgabe Zukunftsfrage Redispatch. Sagst du uns nochmal, welche Themen man dort vielleicht auch über den heutigen Podcast hinaus nachlesen kann?
Wir haben versucht, uns zu konzentrieren auf Redispatch für kleinere heißt hier kleinere PV-Anlagen ab ca. 20, 30 kW, also typischerweise im Gewerbe und Industrie. Aber wie du gerade eben schon gesagt hast, diese Grenze ist fließend und es wird künftig eben auch letzten Endes fast alle neuen Anlagen betreffen. Und wir haben uns dabei fokussiert auf die Konsequenzen, die der Redispatch auch für Photovoltaikanlagen mit Eigenverbrauch und angeschlossenem Batteriespeicher hat. Denn man könnte fast sagen, zumindest im Moment ist diese Abregelung und die Begrenzung des Eigenverbrauchs, die dadurch erfolgt, für Photovoltaik fast noch, jedenfalls für Gewerbephotovoltaikanlagen, fast noch bedeutsamer als der eigentliche Redispatch, weil ihn dadurch oft viel mehr verloren geht an Erlösen. Und wir haben versucht, so einen Überblick zu geben, was man da beachten muss. Und das ist hat sich als ziemlich schwierig herausgestellt, denn die Situation ist sehr unterschiedlich, je nach Netzbetreiber, je nach Netzgebiet. Wir haben ein paar Ideen und Konzepte dargestellt, wie man es vielleicht besser handhaben könnte, als es im Moment gemacht wird. Da gibt es Ideen, Vorschläge durchaus auch von Verteilnetzbetreibern. Ein Beispiel ist das sogenannte Gartenzaunprinzip, das die Bayernwerke immer vorgestellt haben. Wir haben einen Fachbeitrag von der Rechtsanwältin Christina Bönning-Huber zu den gesetzlichen Grundlagen der Abregelung von Photovoltaikanlagen. Eben auch Abregelung aus Redispatch-Gründen. Wir haben auch ein Interview mit Matthias zum Redispatch und Direktvermarktung und abschließend noch so ein paar Praxistipps, was man eigentlich machen kann im Zusammenhang mit Redispatch als Anlagenbetreiber. Ich sag mal vorab, die beiden wichtigsten, immer beim Verteilnetzbetreiber nachfragen, ob sich vielleicht auch eine Lösung findet, bei der diese Abregelung nicht am Wechselrichter erfolgt, sondern wirklich nur die Einspeisung abgeregelt wird. Das ist nach Energiewirtschaftsgesetz eigentlich so nicht vorgesehen. Es gibt aber Verteilnetzbetreiber, die das trotzdem machen, haben sie uns jedenfalls mitgeteilt. Und der zweite wichtige Tipp ist, Eigenverbrauch immer anmelden. Das wären so meine zwei Kernthemen. Ich weiß nicht, Matthias, ob das auch aus deiner Sicht korrekt ist oder ob du das noch ergänzen würdest.
Nee, ich denke, das sind gute Tipps. Ich muss sagen, für unsere Anlagenbetreiber, für unsere Kunden ist das Thema natürlich schon ein bisschen präsenter, weil sie in der Regel deutlich größere Anlagen betreiben. Und ich denke, die Lernkurve, die unsere Kunden in den letzten Jahren gemeinsam mit uns da durchschritten haben, die sollten die Betreiber von Klein- und Kleinstanlagen nicht selbst auch nochmal in dem Maße durchschreiten müssen. Das ist nämlich durchaus ein einigermaßen schmerzhafter und komplizierter Prozess gewesen. Und deshalb versuche ich einfach jetzt heute aus den Lernerfahrungen der vergangenen Jahre möglichst viele Learnings für die Klein- und Kleinstanlagenbetreiber mitzubringen, sodass man da einfach von den Erfahrungen der letzten Jahre sich ein bisschen was abgucken kann. Und das ist natürlich auch ein dynamisches Thema. Also auch für uns und unsere Kunden sind die jetzt anstehenden Veränderungen im EEG und im Netzpaket auch wieder neue Herausforderungen. Und da kämpfen wir im Grunde genommen Side an Side, das gemeinsam zu durchdringen und aufzulösen.
Okay, wunderbar. Sie merken schon, unsere beiden Experten sind heiß darauf, ins Thema einzusteigen. Wir werden das und schon gleich auch ziemlich tief reingesprungen. Wir werden das noch ein bisschen aufdröseln. Ein kurzer Hinweis noch vorab. Node Energy ist Initiativpartner des heutigen Podcasts.
Node Energy entwickelt Software für die kaufmännische Betriebsführung von Wind- und Solarprojekten. Mit der Software- und Datenplattform OptiNode lassen sich Energiedaten bündeln und Verwaltungs- und Vermarktungsprozesse digital abbilden. Sie hilft bei der zeitsparenden und rechtssicheren Erfüllung von Betreiberpflichten wie der Umsetzung der Stromsteuer bzw. der kommunalen Beteiligung, bei der Prüfung der Vermarktung sowie perspektivisch beim Management ihrer Flexibilitäten. Nach Angaben des Unternehmens vertrauen insgesamt über 1000 Kunden auf die Software, darunter mehr als 1000 Betreibergesellschaften in Wind- und Solarparks bzw. Betreiber von Photovoltaik-Dachanlagen mit über 450 Megawatt Peak installierter Leistung. Weitere Informationen zu schwarzen Zahlen mit grünem Strom finden Sie unter node.energy.
Jochen, ich würde dich bitten, gibst du einfach für alle, die sich noch neu mit dem Thema Redispatch beschäftigen, eine kurze Definition, was ist das überhaupt? Vielleicht, was unterscheidet auch Redispatch von anderen Abregelungsmaßnahmen?
Kurz heißt wahrscheinlich weniger als 30 Minuten. Ich versuche es.
Ja, bitte.
Ich glaube, Redispatch kann man am besten übersetzen mit umdisponieren. Also wenn Netzbetreiber den ursprünglichen Plan, den sie haben für Stromlieferungen und Abnahmen für einen bestimmten Zeitraum kurzfristig wieder ändern müssen, dann müssen sie umdisponieren. Und das heißt im Wesentlichen, wenn an einer Stelle im Netz ein Engpass droht und damit die Überlastung von Leitungsabschnitten, dann werden Kraftwerke diesseits des Engpasses angewiesen, ihre Einspeisung zu drosseln oder sie werden auch automatisch gedrosselt, wenn die Netzbetreiber Zugriff darauf haben. Und jenseits vom Engpass müssen andere ihre Einspeiseleistung erhöhen. Das war schon immer notwendig, nur bezog sich das früher. Früher heißt bis Oktober 2021 auf Anlagen mit 10 Megawatt oder mehr Leistung. Seit Oktober 2021 müssen praktisch alle mitmachen, die 100 Kilowatt oder mehr Leistung haben. Und wie du, Cornelia, gerade schon gesagt hast, wenn sie technisch so ausgerüstet sind, dass sie vom Netzbetreiber regelbar sind, dann letzten Endes alle über 2 kW. Und das heißt natürlich, dass der Umfang und die Anzahl der Redispatch-Maßnahmen, also allein schon mal aus diesem Grund, enorm zugenommen hat. Es ist aber auf jeden Fall nicht zu verwechseln mit der Regelung von Anlagen, die zum Beispiel der Direktvermarkter vornimmt in Zeiten negativer Strompreise, und auch nicht mit der Regelung nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz, da sagt wahrscheinlich den meisten was, der sich auf die Beschränkung von Einspeisung und Leistungsaufnahme von PV-Anlagen, Wärmepumpen, Wallboxen, Batteriespeichern bezieht. Das ist es so ganz grob.
Das heißt also, als Anlagenbetreiber kann ich nicht einfach auf mein Monitoring schauen und sagen, okay, hier ist was abgeregelt worden, das war jetzt Redispatch, sondern das kann auch noch viele andere Gründe haben. Wie viel Leistung, weiß man das, ist eigentlich von Redispatch betroffen und wie stark ist Photovoltaik betroffen?
Ich will jetzt nicht aus dem Gedächtnis womöglich falsche Zahlen streuen, aber es waren, soweit ich weiß, 2025 circa 30 Terawattstunden, also nicht Leistung, sondern Ertrag, die vom Redispatch betroffen wurden. Und davon gab es so circa 60% davon waren erneuerbare Energienanlagen. Photovoltaik, das klingt jetzt erstmal wenig, das waren meines Wissens 2,7 Terawattstunden. Dazu muss man allerdings schon im Hinterkopf behalten, dass es sehr stark zugenommen hat. 2024 waren es 1,4 Terawattstunden, also von 2024 bis 2025 hatten wir eine Zunahme um 90%. Es sieht allerdings nach aktuellen Zahlen nicht so aus, als würde sich dieser Zuwachs 2026 nochmal wiederholen, sondern da sieht es eher so aus, als würde es auf gleichem, vielleicht sogar etwas geringerem Niveau bleiben.
Wie seht ihr das, Matthias?
Ja, also ich würde auch vielleicht noch mal ganz kurz zum Grund, warum es das überhaupt gibt, irgendwie ein paar Takte sagen wollen. Wir tun in Deutschland ja so, als gäbe es keine Netzengpässe, wenn wir Strom handeln. Also an der Börse kann man Strom kaufen und verkaufen, ganz egal, ob man in Norddeutschland oder in Süddeutschland sitzt. Und aufgrund dieser Simulation einer Kupferplatte im Stromhandel müssen dann am Ende die Netzbetreiber dafür sorgen, dass der Strom auch irgendwie tatsächlich von Anbieter zu Nachfrager, von Erzeuger zu Verbraucher kommt. Und da wir aber in der Realität sehr wohl Netzengpässe haben und der Strom nicht zu jeder Zeit von Norden nach Süden oder von Osten nach Westen fließen kann, sind genau die von Jochen gerade eben beschriebenen Maßnahmen erforderlich. Das heißt, wenn in Norddeutschland ganz viel Wind weht und der Verbrauch in Süddeutschland stattfindet, dann kann nicht jede Kilowattstunde auch über die vorhandenen Leitungstrassen dahin transportiert werden, damit der Käufer, der den nördlichen Windstrom eingekauft hat, am Ende aber trotzdem seinen Strom bekommt, müssen dann halt eben in Norddeutschland erstmal die Windräder zum Beispiel runtergeregelt werden und in Süddeutschland dafür alternative Kraftwerke, meist steuerbare Kraftwerke, hochgefahren werden. Und dieses Phänomen ist eins, was quasi schon lange existiert und lange bekannt ist. Die Teilnehmer an diesem Mechanismus sind früher halt eben Großkraftwerke gewesen. Es ist auch meistens auf Hoch- und Höchstspannungsebene, also im Übertragungsnetz, passiert, dass diese Hoch- und Runterfahrmaßnahmen umgesetzt wurden. Und das hat sich in den letzten Jahren eben auch durch den massiven Zuwachs von erneuerbaren Energien deutlich verändert. Und die Netzbetreiber sind an vielen Stellen mit dem Ausbau der Erneuerbaren da nicht mitgekommen. Sie wussten zwar, dass das zu tun ist, aber de facto sind an vielen Stellen, insbesondere auf den mittleren und unteren Spannungsebenen, die Netzausbaumaßnahmen nicht in dem Maße vorangeschritten, wie man das sich vorgestellt hat. Auf Übertragungsnetzebene sieht man so langsam, dass erste Anstrengungen Früchte tragen und auf Hochspannungsebene frühere Netzengpässe heute nicht mehr so kritisch sind, aber weil viele Photovoltaikanlagen beispielsweise halt an der Mittelspannungsebene auf Verteilnetzebene angeschlossen sind, sind die Maßnahmen auf diesen Ebenen in den letzten Jahren eben auch deutlich mehr geworden. Und weil es umgekehrt eben auf Verteilnetzebene auch nicht viele Großkraftwerke gibt oder keine Großkraftwerke gibt, sieht man das eben auch im Zuwachs der betroffenen PV-Anlagen, weil dort halt eben die neuen Engpässe entstanden sind. Und was auch noch mit reinspielt, das ist ja ein wahnsinnig komplexer Prozess, der auch viel Abstimmung und Koordination erfordert. Und wir haben in Deutschland 800 Verteilnetzbetreiber oder ein paar mehr sogar. Und viele dieser Netzbetreiber sind in den letzten Jahren auch einfach noch technisch prozessual überhaupt nicht in der Lage gewesen, die Anforderungen des Redispatches wirklich umzusetzen. Und da hat jetzt aber auch ein Reifungsprozess eben stattgefunden. Und das schlägt sich ebenfalls auf die Art nieder, dass Netzbetreiber, die vor 2, 3 Jahren rein technisch noch gar nicht in der Lage waren, die Redispatch-Maßnahmen umzusetzen, das jetzt können und deshalb auch die Anlagen, die dort am Netzengpass sitzen, stärker gesteuert werden, als es noch früher der Fall war.
Okay, aber rein, um nochmal sozusagen über die Worte zu sprechen. Also Redispatch ist jetzt nicht, also Redispatch umfasst alles, so, sowohl sozusagen die Abregelung von erneuerbaren Anlagen als auch die Hochregelung von steuerbaren Anlagen, also von fossilen Anlagen häufig, ja. Aber wenn wir über Abregelung reden, reden wir in der Regel schon über die Abregelung von erneuerbaren Anlagen. Oder gibt es auch Abregelungen für, sage ich mal, ein Kohlekraftwerk?
Gibt es, aber nicht in dem Umfang. Also logischerweise sind erneuerbare Energienanlagen, die kann man abregeln, man kann sie nur ganz, ganz schlecht hochregeln. Also auch da gibt es Ansätze, aber ist natürlich logischerweise im eher kleinen Umfang. Es sind im Redispatch durchaus auch Pumpspeicherkraftwerke zum Beispiel spielen traditionell eine Rolle. Die können praktischerweise, wenn sie im richtigen Status sind, können sie auch schnell Leistung aufnehmen. Das muss ja im sogenannten negativen Redispatch ja, muss Leistung abgeregelt werden. Im positiven Redispatch müssen Kraftwerke hochgefahren werden. Das machen, wenn ich das richtig sehe, derzeit vor allem zu einem großen Anteil fossile Kraftwerke, Gaskraftwerke, bei denen geht es schnell. Aber also das Problem, dass die untere Netzebene, die Verteilnetzebene einfach nicht rechtzeitig ausgebaut wurde, modernisiert wurde auch. Ich habe mir sagen lassen, da wir zum Beispiel viel zu wenig digitale Ortsnetztrafos haben, wissen viele Netzbetreiber auch gar nicht so richtig, was ist denn da eigentlich los in meinem Verteilnetz. Das hat zugenommen. Soweit ich weiß, hatten wir oder gab es 2024 so ungefähr 25% Engpassverursachung auf Verteilnetzebene. 2025 waren es schon 35%. Und weiß nicht, korrigiere mich da, Matthias, ich glaube, in früheren Jahren fand Redispatch praktisch mehr oder weniger ausschließlich auf Übertragungsnetzebene statt.
Ja, nee, das ist so, schon so. Also Redispatch ist energiemengenmäßig ein Nullsummenspiel. Das, was an der einen Stelle abgeregelt wird, wird an der anderen Stelle wieder hochgefahren. Das ist ein deutlicher Unterschied zu einer Abregelung, die ein Direktvermarkter macht, wenn zum Beispiel die Börsenpreise negativ sind. Da wird runtergeregelt, aber an einer anderen Stelle nicht hochgeregelt. Die Preise sind halt eben gerade deshalb negativ, weil die Nachfrage entsprechend nicht vorhanden ist. Oder die Nachfrage nicht auf die negativen Preise reagieren kann. Smart Meter, Nachfrageflexibilität, etwas anderes Thema. Die Abregelung findet in der Tat in zunehmendem Maße auf der erneuerbaren Seite statt, ist aber keine aktive Schlechterstellung, die man in diesem Prozess jetzt irgendwie beobachten kann. Das Gegenteil ist eigentlich sogar gesetzlich verankert. Die Abregelung von erneuerbaren Anlagen ist in der Reihenfolge, wenn man so möchte, deutlich der Abregelung der konventionellen Energieträger oder Kraftwerke nachgelagert. Es gibt so einen Faktor, beträgt 10. Es muss quasi 10-mal günstiger sein, eine Wind- oder PV-Kraftanlage abzuregeln als eine konventionelle Anlage, um dann auch tatsächlich die erneuerbaren Anlagen runterregeln zu dürfen. Wird nicht auf Einzelfallebene immer nachgeprüft, aber das ist eine Richtschnur, an der sich die Netzbetreiber orientieren müssen. Allerdings muss man sich jetzt nur mal die praktische Situation vorstellen. Wir haben einen sehr sonnigen Tag in Bayern. Die Photovoltaikanlagen produzieren sehr viel Strom in der Region. Das sind jetzt eigentlich nicht die Zeiten, in denen ein Gaskraftwerk voll Strom erzeugt, sondern die sind dann häufig schon auf einer Mindestlast reduziert. Erfüllen nur noch irgendwelche Wärmelieferungspflichten und können deshalb nicht noch weiter runtergefahren werden. Deshalb ist es in dieser Situation dann einfach naheliegend, dass die erneuerbaren Anlagen genutzt werden, um den negativen Redispatch, also das Herunterregeln, auch zu übernehmen. Und nicht die konventionellen, die zum Teil halt eben dann schon gar nicht mehr am Netz sind, beziehungsweise nicht erzeugen, weil eben genügend günstiger erneuerbaren Strom da ist und sie eh schon auf einer Mindestlast betrieben werden und nicht weiter runtergeregelt werden können.
Nehmen wir dein Beispiel mal und besprechen mal, was passiert beim Redispatch eigentlich genau. Also wenn wir jetzt beispielsweise den Fall haben, in Bayern erzeugen die Solaranlagen sehr viel Strom, aber im Norden ist auch trotzdem Nachfrage da. Also wir sind jetzt nicht im preisnegativen Bereich, aber die Netzkapazitäten reichen nicht, um den Strom zu transportieren. Was passiert dann im Einzelnen, damit eine Anlage abgeregelt wird?
Genau, also die Netzbetreiber machen eine Engpassberechnung. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, basierend auf Einspeiseprognosen, auf Erzeugungsfahrplänen, die ihnen vorliegen. Überlegen Sie sich, an welchen Stellen es zu einer Betriebsmittelüberlastung kommen würde, wenn nicht runtergeregelt wird. Und dann sind Sie angehalten, die entsprechende Leistungsreduktion an den möglichst günstigen Stellen eben vorzunehmen. Und der Netzbetreiber informiert dann einmal den Bilanzkreisverantwortlichen. Das ist bei den Anlagen über 100 Kilowatt eben der Direktvermarkter und schickt gleichzeitig ein Steuersignal raus, welches für einen bestimmten Zeitraum die Anlage dann eben herunterregelt. Das ist zwar in der Theorie stufenweise möglich, aber in der Praxis ist es sehr häufig eine recht binäre Angelegenheit. Die Anlage wird ausgeschaltet und das ist etwas, was quasi als Informationsfluss zwischen dem Netzbetreiber und dem sogenannten Einsatzverantwortlichen stattfindet. Dieser Einsatzverantwortliche ist eben in der Regel der Bilanzkreisverantwortliche, also der Direktvermarkter. Der Anlagenbetreiber, der jetzt zum Beispiel eine Monitoring-Vorrichtung hat, um die Wechselrichterleistung übers Mobiltelefon oder über einen Computer quasi abzurufen, der sieht in der Regel nicht, wer jetzt die Anlage regelt. Das wird dann quasi im Nachhinein aufgedeckt durch die Marktkommunikation, die zwischen Netzbetreiber und Direktvermarkter abgelaufen ist. Und man kann sich natürlich über bestimmte andere Datenpunkte herleiten. Wie du schon gesagt hast, in dem Beispiel von gerade eben wäre der Börsenpreis jetzt nicht negativ. Da gibt es schon mal überhaupt keinen Grund, warum Direktvermarkter die Anlage abschalten sollte. Und wenn dann die Anlage aber offensichtlich von extern gesteuert abgeschalten wird, dann wird es in aller Regel eine Redispatch-Maßnahme des Netzbetreibers sein.
Und die Entscheidung, welche Anlage abgeschaltet wird, die trifft der Netzbetreiber.
Die trifft der Netzbetreiber, genau. Er hat, wie gesagt, da die Maßgabe, kosteneffizient vorzugehen. Und die Erneuerbaren sind halt eben durch diesen Gewichtungsfaktor von 10, den ich vorhin nannte, da eigentlich eher in der Rangfolge weiter hinten als konventionelle Kraftwerke. Aber es geht natürlich auch um die Position zum Netzengpass, ne? Also wenn ich irgendwo ganz nah an einem erwarteten Netzengpass eine Photovoltaikanlage habe, die ich runterregeln kann, dann ist das wahrscheinlich auch sinnvoller, als wenn ich sehr weit entfernt ein konventionelles Kraftwerk runterregeln kann. Das sind quasi Faktoren, die damit reinspielen. Es ist aber nicht nur diese Preis- und Standortüberlegungen, die eine Rolle spielen, sondern es sind auch Verfügbarkeitsmeldungen, die hier eine Rolle spielen. Gerade das von euch im Intro auch angesprochene Thema mit Eigenverbrauch ist hier wichtig. Wenn eine Anlage dazu genutzt wird, um vor der Einspeisung beispielsweise den Eigenbedarf zu decken, dann kann man das gegenüber dem Netzbetreiber anzeigen und man sollte es auch anzeigen, wenn man vermeiden möchte, geregelt zu werden. Umgekehrt muss man aber auch sagen, nicht immer, wenn es angezeigt wird, heißt es auch, dass der Netzbetreiber diese Informationen berücksichtigt. Manchmal wird es vielleicht bewusst ignoriert, aber ich glaube, in ganz vielen Fällen ist es auch schlicht und ergreifend wieder dieses Prozess- und Koordinationsthema, dass die Information nicht gut genug verarbeitet wird und deshalb halt eben eine Anlage abgeregelt wird, die eigentlich zur Eigenbedarfsdeckung nicht abgeregelt werden sollte.
Aber es gibt jetzt keine Fairness dahingehend, dass man sagt, also jetzt diese Anlage habe ich schon fünfmal abgeschaltet, jetzt muss ich mal eine andere abschalten.
Ja, soweit ich weiß nicht, also ich kenne eine Statistik aus dem Netzgebiet von Bayernwerk. Da wurden 2025 insgesamt rund 25.000 Eigenverbrauchsanlagen auf null geregelt für durchschnittlich je nach Leistung 73 bis 120 Stunden im Jahr. Das sind aber nur 5, nee, das sind 0,7%, wenn ich richtig gerechnet habe, der dort in diesem Netzgebiet installierten Leistung. Das heißt also, daran kann man schon sehen, das ist ein sehr kleiner Teil der Photovoltaikanlagen, die da immer wieder geregelt wurden.
Aber wir haben schon Kunden, die da massiv darunter leiden. Also wenn also eine Anlage permanent abgeregelt wird, dann ist das ja überhaupt nicht der Zweck, für den man die Anlage ursprünglich mal errichtet hat. Und die Entschädigungszahlungen, die in diesem Fall anfallen, die sind halt eben auch leider Gottes nicht gleichzusetzen mit dem, was ursprünglich mal als Einspeisevergütung oder anzulegender Wert einkalkuliert war. Und da gibt es zwar auch eigentlich eine verhältnismäßig eindeutige Rechtslage, dass man nämlich eigentlich nicht schlechter gestellt werden darf, als wie wenn die Einspeisung stattgefunden hat, aber die Praxis spricht eine andere Sprache. De facto kommt bei den Anlagenbetreibern, die regelmäßig von Redispatch betroffen sind, weniger an, als wie wenn sie eingespeist hätten. Und das Beschreiten des Klageweges ist erstens natürlich kostspielig und zweitens ist auch das Aufdröseln dieser ganzen Prozesskette für jemanden, der nicht tief im Thema drin ist, unglaublich kompliziert und auch mit Unsicherheiten behaftet, die viele einfach zurückschrecken lassen, da überhaupt diesen Weg einzuschlagen. Weil am Ende haben viele in der Branche, und damit meine ich jetzt nicht nur Kleinanlagenbetreiber, damit meine ich auch große professionelle Betreiber, schlicht und ergreifend eine gewisse Unsicherheit, ob nicht sie vielleicht auch in der ganzen Meldekette etwas anders oder besser hätten machen müssen. Und man möchte natürlich nicht Zehntausende Euro für irgendein Gerichtsverfahren investieren, um am Ende dann zu lernen, dass man halt eben dem Direktvermarkter hätte sagen müssen, dass er eine Nichtverfügbarkeit hätte melden sollen. Aber diese Aspekte überhaupt erstmal zu durchdringen und zu verstehen, ist natürlich für jemanden, der das jetzt nicht professionell betreibt, nochmal ungleich schwerer als für unsere Kunden, die sich mit diesem Thema schon recht gut auseinandergesetzt haben.
Scheint mir so ein Konstruktionsfehler zu sein, ne? Der ganze Prozess ist mal entstanden für wenige große Anlagen und jetzt sind es Hunderttausende, im Prinzip Millionen von Anlagen, die theoretisch betroffen sind und das ist zu granular, zu kleinteilig im Moment noch.
Ja, es ist auch prozessual einfach total overengineert, muss man einfach sagen. Es hat jetzt im letzten Winter, kurz vor Weihnachten, noch eine Gesetzesnovelle gegeben, in der auch der Auszahlungsmechanismus für diese Entschädigungszahlungen nochmal komplett geändert wurde. Einfach weil man sich eingestanden hat, dass der seit 2021 gültige Prozess, wie er ursprünglich mal gedacht war, nie in der Praxis angekommen ist. Es war eigentlich so gedacht, dass mit der Redispatch 2.0 Einführung ab 2021 die Bilanzkreisverantwortlichen, also die Direktvermarkter, von den Netzbetreibern für die abgeregelte Menge auf bilanzieller Ebene ausgeglichen werden. Hat nie funktioniert. Hat nie funktioniert. 5 Jahre lang hat es einfach nicht geklappt. Es ist immer wieder von der Bundesnetzagentur mitgeteilt worden, dass es zu weiteren Verzögerungen gibt. Es sind Übergangsmodelle eingeführt worden. Diese Übergangsmodelle sind dann irgendwann zum gelebten Standard geworden. Und dieser gelebte Standard hat natürlich dann auch wieder irgendwelche Individualprozesse ausgetrieben, die am Ende des Tages von Netzbetreiber zu Netzbetreiber und Direktvermarkter zu Direktvermarkter unterschiedlich sind. Und da hat jetzt also der Gesetzgeber im letzten Winter gesagt, das machen wir jetzt nochmal alles ganz anders und hat de facto auch zunächst mal für eine Verschlimmbesserung gesorgt, weil die Branche hatte sich jetzt 5 Jahre lang aufgrund eines nicht funktionierenden gesetzlichen Prozesses gerade irgendwie arrangiert und eingerichtet gehabt. Und die finanzielle Kompensation ist vom Netzbetreiber über den Direktvermarkter an den Anlagenbetreiber geflossen und es sind auch in den entsprechenden Vermarktungsverträge Regelungen dazu vorgesehen worden. Und dann ist aus heiterem Himmel, die meisten in der Branche hatten das überhaupt nicht auf dem Radar, am 23. Dezember des letzten Jahres eine neue Gesetzgebung in Kraft getreten, ohne Übergangsfrist wohlgemerkt. Und ab oder seit da ist es so, dass die Entschädigungszahlung vom Netzbetreiber direkt an den Anlagenbetreiber gezahlt wird. Was aber natürlich ein totaler Logikbruch zu den allermeisten Direktvermarktungsverträgen war, weil das da nie vorgesehen war, dass der Zahlungsfluss so abgewickelt wird. Und das ist aber ein Grund, warum das Thema jetzt auch in der Branche so viel Visibilität bekommen hat, weil plötzlich bekommt man zum ersten Mal vom Netzbetreiber eine Redispatch-Abrechnung, die vom Vorzeichen her positiv, aber auch negativ sein kann. Und das ist ein Prozess, der bisher im Hintergrund von den Direktvermarktern mit den Netzbetreibern gemanagt wurde. Ob gut oder nicht gut, das ist, da ist alles dabei, was man so in den letzten Jahren gesehen hat. Aber es ist jedenfalls nicht in der direkten Zuständigkeit und Verantwortung des Anlagenbetreibers gewesen, sich mit Entschädigungszahlungen des Netzbetreibers auseinanderzusetzen, sondern er hat das quasi durch seinen Direktvermarkter abgewickelt bekommen. Und jetzt ist es seit ja, 9 Monaten, 8 Monaten bei den betroffenen Anlagenbetreibern plötzlich in Form einer neuen monatlichen Rechnung oder Gutschrift, die sie bekommen, vor einem operativen Prozess angelangt. Und das flankiert mit Redispatch-Vorbehalt aus den aktuellen Gesetzesvorhaben, bringt das Thema Redispatch natürlich in eine ganz andere Wahrnehmungsstufe, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Ich möchte dich da jetzt nicht unterbrechen, aber ich würde gerne nochmal in unserem Beispiel und in unserem Prozess so ein bisschen schrittweise weitergehen. Ja? Wenn jetzt sozusagen der Netzbetreiber einfach schalten kann, zum Beispiel so eine Anlage, und ich mich dagegen zumindest ein bisschen schützen kann, indem ich den Eigenverbrauch anmelde. Wie läuft das genau? Also muss ich für jeden Tag sagen, was ich denke, was ich an Eigenverbrauch haben werde, oder ist es eine Meldung, die für immer gilt?
Also, so wie ich es verstanden habe, nein, ich muss die Nichtverfügbarkeit anzeigen. Also vom Prinzip her so, diesen und jeden Teil meiner Anlage benötige ich für den Eigenverbrauch, der kann nicht abgeregelt werden. Und von Praktikern habe ich auch zweierlei gehört. Erstens, diese Nichtverfügbarkeit sollte man großzügig kalkulieren. Muss natürlich plausibel sein, aber lieber nach oben abrunden. Und das Zweite, das ist jetzt sicherlich nicht belastbar, aber ich habe es wirklich oft gehört, bei kleineren Anlagen, wenn man so eine Nichtverfügbarkeit anzeigt, das sollte man übrigens das unbedingt schriftlich tun. Also es reicht nicht, sich darauf zu verlassen, dass der Netzbetreiber ja wegen des Messkonzepts und so weiter sowieso weiß, dass ich Eigenverbrauch benötige, sondern das sollte man extra angeben. Wenn man das aber tut, dann ist es wohl wirklich auffallend häufig so, dann wird die Anlage gar nicht mehr abgeregelt, weil es nämlich auch für die Netzbetreiber die Sache komplizierter macht. Sie müssen nämlich im Prinzip dann eben nicht nur die entgangene Einspeisung, die Redispatch für abgeregelte Einspeisung ersetzen, sondern auch den entgangenen Eigenverbrauch. Und da wird es dann unübersichtlich und kompliziert.
Diese Nichtverfügbarkeit, die muss nicht exakt passen, also sozusagen auf das, was ich täglich brauche, sondern die muss im Prinzip ausreichen, um meinen Eigenbedarf zu decken.
Genau, denn das weiß man ja gar nicht vorher auf die Kilowattstunde genau.
Und gibt es da bei den Netzbetreibern Formulare, die ich ausfüllen kann?
An der Stelle muss ich, glaube ich, passen. Ich weiß, manche Netzbetreiber haben dazu Handreichungen online, ne, nach denen man gehen kann. Bei anderen Netzbetreibern erfahre ich gar nichts.
Also ich denke, man muss auch tatsächlich da leider Gottes ein bisschen differenzieren. Es gibt diese pauschale Hinterlegung von Regelungsgrenzen. Das ist ein einmaliger Prozess, der auch auf Plausibilität beim Netzbetreiber gründlich geprüft wird. Dann gibt es die Nichtverfügbarkeitsmeldung im engeren Sinne. Die ist auch deshalb wichtig, um dem Netzbetreiber anzuzeigen, welche Kapazitäten überhaupt für eine Regelungsfähigkeit zur Verfügung stehen. Also um jetzt mal von dem Eigenverbrauchsbeispiel ein bisschen Abstand zu nehmen, wenn eine größere Photovoltaikanlage eine Revision oder eine Wartung hat, dann läuft die ja entgegen ihrer ursprünglichen Planung nicht. Und diese Nichtverfügbarkeitsmeldung muss dann über den Direktvermarkter, über den sogenannten EIF, an den Netzbetreiber gemeldet werden, damit er weiß, die Anlage läuft ja gar nicht, dann kann ich die auch nicht runterregeln. Und dann gibt es noch eine weitere Meldung, die vom Direktvermarkter ohne Zutun des Anlagenbetreibers an den Netzbetreiber übermittelt werden muss, nämlich dann, wenn die Anlage marktbedingt runtergeregelt wird. Also bei einer Anlage, die jetzt unter § 51 fällt und bei Preisen in Zeiten mit negativen Preisen an der Strombörse keine Förderung mehr bekommt, ist es heute sehr viel üblicher als noch früher, dass die Direktvermarkter auch konsequent diese Anlagen dann marktbedingt abregeln. Und dann steht sie ja auch nicht für den Netzbetreiber für eine Redispatch-Maßnahme zur Verfügung. Und wir haben da durchaus in der Praxis schon Fälle gesehen, in denen eine Anlage doppelt geregelt abgerechnet wird, wenn man so möchte. Der Direktvermarkter behandelt sie als marktbedingt abgeregelt und der Netzbetreiber tut dann so, als wäre sie auch nochmal durch Redispatch abgeregelt worden. Und das kann unter Umständen auch zu finanziellen Schäden bei den Anlagenbetreibern führen. Und das ist natürlich ein Prozessfehler, den man versuchen muss, quasi aufzudröseln. Das kann dann daran liegen, dass der Direktvermarkter diese Nichtverfügbarkeitsmeldung der dritten Art, wie ich sie gerade eben beschrieben habe, nicht gemacht hat. Es kann aber auch daran liegen, dass der Direktvermarkter sie sehr wohl gemacht hat, aber der Netzbetreiber die Meldung halt eben wieder nicht berücksichtigt hat. Und je nachdem, wer da nicht ganz korrekt gehandelt hat, ist halt eben auch dann die Frage zu beantworten, wer den Anlagenbetreiber kompensieren sollte bzw. entschädigen sollte. Und da an diesem einen kleinen Fallbeispiel sieht man halt schon, dass der Teufel wirklich im Detail stecken kann.
Ja, und wenn man jetzt aber trotzdem abgeregelt wurde, dann hat man Anspruch auf eine Entschädigung. Wie bekommt der Anlagenbetreiber seine Entschädigung?
Also Jochen hat es gerade eben schon anklingen lassen. Per Gesetz ist eigentlich so definiert, dass man nicht schlechter gestellt werden soll, als wenn man eingespeist hätte. Praktisch läuft es aber so, dass es einen sogenannten BDEW-Mischpreis gibt, der für jede Viertelstunde eigenständig ermittelt wird. Der wird auch im Internet veröffentlicht auf der netztransparenz.de-Seite von den vier Übertragungsnetzbetreibern. Da kann man sich das dann immer für den Vorvormonat anschauen. Dieser BDEW-Mischpreis ist ein künstliches Konstrukt, in das zu 72,5% der Intraday-Preis eingeht und zu den 28,5% oder 27,5% restlichen Preisgewicht der Ausgleichsenergiepreis eingeht. Der kann vom Vorzeichen positiv oder negativ sein. Und dieser BDEW-Mischpreis, der wird dann für die nicht eingespeiste Energiemenge, die wieder nach unterschiedlichen Berechnungsmethoden ermittelt werden kann, vom Netzbetreiber an den Anlagenbetreiber ausbezahlt, wenn das Vorzeichen positiv ist beim Preis. Es kann aber auch genau umgekehrt sein, dass der Anlagenbetreiber dann eine Rechnung bekommt und er dem Netzbetreiber für die Abregelung noch was zahlen soll. Und das passt nicht zusammen.
Das wäre dann in dem Fall, wenn der Anlagenbetreiber die Anlage abgeregelt wird, wenn sowieso negative Preise sind?
Ja, da gibt es schon einen gewissen Zusammenhang, aber man kann es nicht pauschal sagen, weil also der Spotpreis findet keinen Eingang in diesen BDEW-Mischpreis, sondern erst die Preise, die sich dann danach im kontinuierlichen Intraday-Handel bilden. Und deshalb gibt es zwar eine Häufung von negativen BDEW-Mischpreisen in Viertelstunden, in denen auch der Spotpreis schon negativ war, aber es ist nicht eins zu eins quasi Zusammenhang da.
Okay, da ist ja dann total unfair, wenn der wenn die Anlage abgeriegelt wird und man dann auch noch was dafür bezahlen muss, ja.
Kommt aber vor.
Total, ja. Also ich genau, also da kommt es natürlich dann auch auf den jeweilig gültigen EEG-Rahmen an, der für die Anlage gilt. Bei älteren Anlagen, die in jedem Fall eine Vergütung bekommen, staatlich garantiert, auch bei negativen Börsenpreisen, da ist es natürlich eine massive Schlechterstellung. Bei Anlagen, die bei Negativpreisen sowieso schon einen Anreiz zur Nichteinspeisung und Abregelung haben, entsteht der Schaden dann insbesondere, wenn es halt eben zu einer prozessualen Doppelzählung kommt, weil dann bekommt man zuerst kein Geld vom Direktvermarkter, weil der halt eben richtigerweise bei negativen Preisen abgeregelt hat. Und wenn dann aber der Netzbetreiber noch so tut, als wäre eine Redispatch-Maßnahme in dem Zeitraum gewesen zu einem negativen BDW-Mischpreis, dann wird er auch noch bestraft, indem er eine Rechnung bekommt. Und das sind die Fälle, die auch bei größeren Anlagen aktuell aufpoppen und die zum Teil für massive finanzielle Schäden eben sorgen. Und das kann so nicht bleiben.
Und da könnt ihr aber den Anlagenbetreibern helfen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist quasi unsere Kernaufgabe, da Transparenz reinzubringen. Also wenn man eine sogenannte Ausfallarbeitszeitreihe sieht, sprich also die Energiemenge, die in einer Viertelstunde hätte eingespeist werden können, aber abgeregelt wurde, und die Ausfallarbeitszeitreihe des Direktvermarkters und des Netzbetreibers in Summe deutlich mehr ergeben, als die Anlage überhaupt produzieren kann, dann ist schon mal klar, da stimmt irgendwas nicht, da wird was doppelt gezählt. Und dann muss man losgehen und sagen, hier, Freunde, irgendeiner hat hier einen Fehler gemacht. Entweder ist das, was der Direktvermarkter hier abrechnet, nicht korrekt, oder das, was der Netzbetreiber abrechnet, nicht korrekt. Aber es kann nicht beides gleichzeitig stimmen.
Und würde man jetzt auch höhere Entschädigung bekommen, wenn der Eigenverbrauch abgeriegelt wird?
Das ist gesetzlich so vorgesehen, richtig, weil hier geht es ja nicht nur um den entgangenen Vermarktungserlös, sondern hier geht es eben auch um die vermiedenen Netzbezugskosten. Und die können zum Teil natürlich deutlich über dem liegen, was man für eine eingespeiste Kilowattstunde bekommen hätte. Sprich, der Schaden kann hier nochmal viel, viel höher sein, der durch eine Abregelung entsteht. Und deshalb sind es auch besonders sensible Fälle, wo man, also wenn das regelmäßig und in großem Ausmaße vorkommt, definitiv in eine Klärung mit dem Netzbetreiber gehen muss, dass entweder die Anlage zukünftig nicht mehr in solchen Situationen geregelt wird oder dass zumindest die Entschädigungszahlung in angemessener Höhe erfolgt.
Es sind aber auch ganz viele Fälle, was so durch die Presse ging, was ja wirklich für Aufruhr auch gesorgt hat. Es waren ja die 50-kW-Anlage auf dem Dach einer Bäckerei oder eines Handwerksbetriebs. Das heißt also Anlagen, die in aller Regel gar keinen Direktvermarkter haben, keinen Dienstleister, der sich um all das kümmert, der das alles im Blick behält. Und auch Anlagen, wenn ich jetzt mal ein bisschen holzschnittartig sage, denen ist die entgangene Einspeisung, die interessiert die nur am Rande, sondern die leiden wirklich unter dem nicht stattgefundenen Eigenverbrauch, weil die Anlage eben nicht am Einspeisepunkt abgeregelt wird, sondern weil der Wechselrichter abgeregelt wird und sie ihren Batteriespeicher nicht mehr laden kann und Strom aus dem Netz beziehen müssen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Matthias, aber ich habe den Eindruck, für diese Anlagen, die ja vom Gesamtvolumen her gar nicht so gigantisch sind, aber von denen es eben sehr, sehr viele gibt, da muss einfach ein vernünftiger, ein einfacherer Prozess her. Am besten eigentlich eine Lösung, bei der alle Netzbetreiber sagen, wir regeln die Einspeiseleistung ab. Das ist ja technisch möglich, es ist ja umsetzbar.
Ja, also dem würde ich zustimmen. Ich kann jetzt natürlich aus professioneller Perspektive ein bisschen sagen, ja, es gibt genügend Probleme auch bei den großen Anlagen. Und da ist der, sagen wir, in Summe finanzielle Schaden wahrscheinlich noch viel, viel größer, weil die Anlagen halt eben auch sehr stark betroffen sind. Aber auch im Zusammenhang mit der Direktvermarktungspflicht für Klein- und Kleinstanlagen ist das quasi ein Thema, was da hundertprozentig mit reinspielt. Also wie kann man eine Pflicht für die Direktvermarktung von Kleinstanlagen erlassen und gleichzeitig die prozessualen Voraussetzungen für Meldeprozesse und Ähnliches einfach gleichzeitig nicht irgendwie vorhalten? Und wenn man das Thema Direktvermarktung für Kleinanlagen einführt, dann sollte man in diesem Zuge auch gleich diesen Redispatch-Kommunikations-, Abrechnungs- und Entschädigungsprozess versuchen mit zu vereinheitlichen. Und zwar nicht nur je Netzbetreiber zu vereinheitlichen, sondern bundesweit zu vereinheitlichen. Das ist ja die große Problematik für Dienstleister, die eben auch das als Geschäftsmodell versuchen, in den Markt zu bringen, dass du am Ende halt eben nicht eine Lösung für ein Problem brauchst, sondern am Ende vielleicht bei 800 Netzbetreibern 800 verschiedene Lösungen. Und das ist, also ich bin da eigentlich ein großer Freund von der Innovationskraft des Marktes, ne? Aber wenn der Markt am Ende halt eben ein kleines Verteilnetzgebiet ist und dafür braucht man dann wieder eine Individuallösung, dann sind das halt keine guten ordnungspolitischen Voraussetzungen, um den Markt auch seine Innovationskraft entfalten zu lassen. Und deshalb ist meiner Meinung nach da schon eine Leitplankensetzung für alle Netzbetreiber erforderlich und nicht statthaft, dass das quasi einfach an die Netzbetreiber delegiert wird, so nach dem Motto, schaut mal, dass ihr quasi einen für euch passenden Prozess findet. Und auch für die Netzbetreiber kann das keine gute Lösung sein, weil die Netzbetreiber fühlen sich ja auch zum Teil massiv alleingelassen und überfordert, überlastet, nicht weil sie es nicht können, sondern weil sie auch einfach in der schieren Flut an Themen irgendwo absaufen. Und deshalb bin ich ja hundertprozentig bei dir, da braucht es für die kleinen Anlagen nochmal einfachere Prozesse, weil die Prozesse, wie sie heute existieren, funktionieren selbst für die großen Anlagen schon nicht.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen in Richtung Ordnungspolitik, Gesetzgebung gegangen. Seht ihr denn, dass jetzt in den EEG-Entwürfen oder im Netzpaket schon Ansätze für solche Regelungen vorhanden sind oder ist da noch nichts entschieden?
Also meines Erachtens nach ist das Thema Redispatch sehr prominent in den Gesetzesvorhaben zu erkennen. Allerdings jetzt nicht unbedingt mit der klaren Zielsetzung, die Sache zu vereinfachen, sondern erstmal ist das ein Faktor, der zu weiterer Unsicherheit beiträgt. Das Thema Redispatch-Vorbehalt ist ja im Moment der zentrale Knackpunkt des Netzpakets, was durch das Kabinett bereits beschlossen wurde, aber noch nicht durch das parlamentarische Verfahren durch ist. Und wenn ich es richtig sehe, wird es aktuell auch von der SPD nach wie vor stark kritisiert. Und deshalb kann es gut sein. Und ich hoffe es ehrlich gesagt auch für unsere Branche und Deutschland insgesamt, dass das quasi nochmal geändert wird. Aber der Redispatch-Vorbehalt ist ein zentraler Bestandteil des aktuellen Kabinettsbeschlusses, der dafür sorgen wird, dass in Gebieten oder dafür sorgen soll, dass in Gebieten, in denen schon relativ viel Redispatch-Maßnahmen stattfinden und Erzeugungsmenge abgeregelt werden muss, für die Dauer von 6, gegebenenfalls erweiterbar auf 7,5 Jahre, keine Entschädigungszahlung für Abregelungen mehr ausbezahlt werden sollen. Und das ist natürlich ein weiterer Unsicherheitsfaktor, der in die Wirtschaftlichkeitskalkulation für jede Anlage irgendwie Eingang finden wird und eher dazu führen wird, dass weniger als mehr dazu gebaut wird. Die Idee, Netz, Leistungsfähigkeit und erneuerbaren Ausbau besser in Einklang zu bringen, finde ich grundsätzlich als Kernidee super unterstützenswert. Ich denke nur, dass man halt primär an der Netzseite anpacken sollte und weniger auf der Erzeugungsseite.
Ja, ganz genau. Das bringt es voll auf den Punkt, würde ich sagen.
Aber es sind keine prozessualen Erleichterungen jetzt da vorgezeichnet. Das ist auch häufig so, dass das in den Gesetzen gar nicht im Detail ausbuchstabiert wird, wie diese Prozesse dann abzulaufen haben, sondern das passiert dann oftmals in Festlegungsverfahren durch die Bundesnetzagentur. Wie gesagt, wir sind jetzt 5 Jahre lang im Redispatch 2.0 in einer Branchenlösung gefahren, die überhaupt nicht gesetzlich verankert war. Das ist einfach geduldet worden, durch die BNetzA moderiert worden, weil man eben anerkannt hat, dass das, was der Gesetzgeber sich ursprünglich mal ausgedacht hat, schlicht und ergreifend in der Praxis nicht funktioniert. Da kann ich im Moment in den Gesetzgebungsverfahren auch nicht erkennen, dass man versucht hat, prozessual Vereinfachungen herbeizuführen, die jetzt zum Beispiel für Kleinanlagen da eine Erleichterung bringen.
Wenn ich das aber richtig gesehen habe, dann sind ja diese entschädigungsfreien Abregelungen auf 20% begrenzt. Was, auf 20% von was, muss man fragen?
Ja, also 18-20% der theoretischen Einspeise, des theoretischen Einspeisepotenzials einer Anlage. Aber die konkrete Definition, wie diese Menge dann ermittelt werden soll, ist also meines Erachtens nach gesetzlich nicht definiert und basierend auf meiner praktischen Erfahrung sicherlich in Zukunft dann ein potenzieller Zankapfel. Weil, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Methoden zur Bestimmung der sogenannten Ausfallarbeit. Es gibt das Pauschalverfahren, es gibt das Spitzleit- und das Spitzverfahren. Und wenn man diese drei Verfahren parallel auf ein und dieselbe Anlage und ein und dieselbe Maßnahme anwendet, kommen da deutlich unterschiedliche Energiemengen raus. Das Pauschalverfahren soll natürlich zu einer prozessualen Vereinfachung führen und ist deshalb auch überhaupt eingeführt worden. Aber es reflektiert jetzt nicht unbedingt die konkret erfasste Energiemenge oder die konkret mögliche Energiemenge, die eingespeist werden könnte. Aber es ist, also es gibt hier nicht die eine richtige Menge, sondern es gibt halt eben Mengen, die nach verschiedenen Methoden alle richtig sind und auch, wenn man die Gründe, weshalb diese Methoden erfunden worden sind, plausibel sein können. Aber da wird die Diskussion losgehen. Ja, sind denn jetzt die 20% erreicht oder sind wir erst bei 15%? Der eine sagt dann, ja, hier, also nach meinem Verfahren sind wir bei 20% und der andere sagt, ja, nach meinem Verfahren aber nicht. Ich sehe im Moment nicht, dass das schon gesetzlich geregelt wäre. Und es ist aber natürlich für einen Anlagenbetreiber, der eine Investitionsentscheidung zu treffen hat, in der späteren Praxis ein hochrelevanter Aspekt.
Also kann man in den betroffenen Regionen noch bauen?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, sag du mal, Jochen.
Ja, ich wollte nur sagen, Investitionssicherheit, die ja immer als oberstes Ziel der Wirtschaftspolitik gelten sollte, sieht anders aus, soweit ich das durchschaut habe. Zumal dieser Redispatch-Vorbehalt, zumindest so wie er ursprünglich mal gedacht war, ja auch dazu hätte führen können, dass ich eine größere Anlage schon in Planung, quasi im Bau habe und dann erfahre, oh, mein Netzgebiet wird jetzt aber unter Vorbehalt gestellt und dann habe ich ja vollkommen andere Bedingungen. Ob man jetzt noch Anlagen, größere Anlagen in so einem Gebiet bauen kann oder nicht, das müssen wir, ja, Matthias, das müssen deine Kunden entscheiden.
Ja, also
ich weiß nicht, wie da die Stimmung aussieht bei denen.
Die Stimmung ist natürlich miserabel, was das Thema anbetrifft, aber ich denke, es ist richtig und wichtig, diese Differenzierung zu machen, die du auch gerade eben hast anklingen lassen. Für kleine Anlagen, wo die Planungshorizonte und die Planungsaufwendungen deutlich geringer sind als bei großen Anlagen, wird es nicht so viel Erschütterung in der Planungssicherheit geben, weil die Netzbetreiber wären, wenn das Gesetz, so wie es jetzt eben im Kabinett beschlossen wurde, auch in Kraft treten würde, dazu angehalten, monatlich aktualisiert auszuweisen, ob ihr Netzgebiet denn entsprechend limitiert ist oder nicht. Und auf Basis einer solchen Auskunft kann man, glaube ich, schon eine Kleinanlage dann unter relativer Planungssicherheit errichten und betreiben. Bei großen Anlagen, wo zum Teil ja zwischen initialer Planung, Flächensicherung und ähnlichem und Inbetriebnahme 3 Jahre vergehen können, sieht die Sache anders aus. Da ist eine deutlich größere Planungsunsicherheit drin. Und es ist klar, die Erlösseite wird komplizierter und unsicherer und in den betroffenen Gebieten mit hoher Wahrscheinlichkeit halt eben auch geringer, sprich weniger Einnahmen. Und ob das dann noch hinreichend wirtschaftlich ist, eine solche Anlage in Betrieb zu nehmen, wird sich auch ein Stück weit auf der Kostenseite dann entscheiden. Und das ist, wie ich finde, ziemlich schwer zu prognostizieren, wie sich jetzt die entsprechenden Hardwarekosten, die Installationskosten und Ähnliches entwickeln werden. Aber es wird auf jeden Fall erstmal ein Schock für die Branche sein, der eine Adaptionsphase benötigen wird. Und ob man sich von diesem Schock dann erholt und die Branche selbst kreative Lösungswege findet und aus dem Loch wieder rausgekrabbelt kommt, oder ob der Schock zu einer, zu einem dauerhaften Einbruch und Absenken der Zubauzahlen führen wird, das finde ich extrem schwer zu prognostizieren. Das wird die Zukunft zeigen müssen.
Aber angenommen, man könnte sich jetzt mit seinem Netzbetreiber darauf einigen, dass nur die Einspeisung abgeregelt wird. Und man würde jetzt, wie ja viele das schon machen, die Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher kombinieren. Aus deiner Erfahrung, wie lange sind diese Redispatch-Maßnahmen? Kann man mit einem Batteriespeicher, mit einer üblichen Größe, Redispatch-Maßnahmen umschiffen?
Also pauschal lässt sich es auch nicht beantworten, aber es kann ohne weiteres sein, dass eine Redispatch-Maßnahme bei einer Photovoltaikanlage von 10 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags anliegt, also 6 Stunden am Stück und dann in der Zeit, in der auch am meisten Produktion aus der Anlage zu erwarten ist. Und das ist jetzt erstmal.
Ich habe auch schon von Fällen von 9 Uhr morgens bis 11 Uhr abends gehört, wo man nicht. Aber das, ja.
Also auch das ist sicherlich irgendwie im Einzelfall möglich und denkbar. Mit aktuellen üblichen Speicherdimensionierungen wird man diese Menge nicht zwischengepuffert kriegen.
Okay. Und der Markt muss ja auch mit anderen Dingen kämpfen, mit negativen Marktpreisen, mit dem Stromspitzengesetz, das ja die Einspeisung nicht mehr vergütet, wenn der Strom negativ ist. Und wenn jetzt noch die Gefahr dazukommt, dass 20% entschädigungslos abgeregelt werden können, dann ist das natürlich schon eine ziemlich schlechte Nachricht, würde ich denken, oder?
Ja, definitiv. Aber die Richtung, in die du vorhin gezeigt hast, Cornelia, ist natürlich die, die auch von der Branche verstanden und mitgetragen werden würde. Nämlich, es negiert ja keiner, dass wir auch darauf achten müssen, dass die Netze nicht unnötig ausgebaut werden müssen für die letzte Kilowattstunde. Deshalb gibt es ja diese Flexibilitätsinitiativen, deshalb gibt es auch Vorschläge aus der Branche. Auch wir als Node Energy haben einen gemacht, was man alternativ zum Redispatch-Vorbehalt machen könnte. Also eine starke, auch technologiehybridisierende Überbauung von bestehenden Netzverknüpfungspunkten, dass man eben eine Photovoltaikanlage mit einem Netzverknüpfungspunkt einer Windkraftanlage kombiniert. Die haben sehr geringe Gleichzeitigkeitsfaktoren. Es ist ganz selten mal der Fall, dass eine PV-Anlage zum gleichen Zeitpunkt voll ballert wie eine Windkraftanlage. Die vorhandene Netzinfrastruktur könnte man über solche Hybridisierungs- und Flexibilisierungskonzepte natürlich viel besser ausnutzen und es müsste keinen Meter Kupfer neu verlegt werden. Das ist aber im aktuellen Gesetzesentwurf nicht wirklich erkennbar, dass solche Konzepte auch als Alternative zum Redispatch-Vorbehalt gefördert werden sollen. Da setze ich im Moment jetzt noch auf das parlamentarische Verfahren. Und es wäre natürlich auch ein Ansatz zu sagen, es wird nicht die Erzeugung, sondern es wird die Einspeisung geregelt. Und dann hätte man denselben Effekt, was dann quasi der Prosumer hinter dem Netzverknüpfungspunkt behind the meter mit seiner erzeugten Energie macht. Soll er doch mal gucken, ne? Ob er das ins Elektroauto, in den Batteriespeicher, in die Wärmepumpe oder wo auch immer quasi reinsteckt. Solange er das Netz nicht belastet, soll er doch die Freiheit haben.
Genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man den Leuten, die sich die Photovoltaikanlage angeschafft haben, um damit wirklich selber Strom zu erzeugen für sich selbst, ohne das Netz überhaupt zu benutzen, auch die weiterhin die Möglichkeit gibt, das zu tun. Ja, ich würde dann abschließen hier, es sei denn, ihr habt noch wichtige Punkte, die ihr unbedingt noch vermitteln wollt.
Ich würde vielleicht abschließend einfach noch sagen, der Trend, dass die Situation im Netz und die Situation am Strommarkt für Betreiber von Photovoltaikanlagen immer wichtiger wird, der wird sich fortsetzen, ganz egal, wie im Detail jetzt die Gesetze ausgeschaltet sind. Und es wird anstrengender werden zu verstehen, welche Faktoren auf die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage wirken. Darauf muss man sich einstellen. Und das ist für professionelle Anlagenbetreiber, die das als Kerngeschäft machen, die zig Anlagen bauen, projektieren und auch ihr Portfolio erweitern wollen, natürlich eine noch mal viel wichtigere Angelegenheit als für Privatpersonen, die in eine Einzelanlage investieren wollen. Aber die Richtung ist vorgezeichnet und deshalb kann ich jedem quasi nur empfehlen, wenn er quasi an diesem Thema interessiert ist, auch sich da schlau zu machen, um nicht unkluge Entscheidungen zu treffen. Ist vielleicht keine Happy Message zum Schluss, aber ich glaube eine realistische Einschätzung, wo der Trend hingehen wird.
Okay, schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Das war Matthias Kager. Er ist Geschäftsführer von Node Energy und Jochen Siemer, PV Magazine. Falls Sie sich genauer mit dem Thema der Redispatch oder auch mit anderen Themen rund um die Regelung von Photovoltaikanlagen mit Direktvermarktung oder dem Stromspitzengesetz beschäftigen möchten, dann kann ich Ihnen natürlich unser vierteljährlich erscheinendes Magazin empfehlen. Bei einem Abonnement können Sie nicht nur auf das gesamte Magazin, Archiv zugreifen, Sie können neuerdings auch unsere kostenpflichtigen PV-Plus-Artikel auf der Webseite lesen. Und als Podcast-Hörer erhalten Sie einen 10%igen Rabatt auf Ihr Abo mit dem Code Podcast10, also Podcast10. In der letzten Ausgabe, da hatten wir ja wie gesagt einen Schwerpunkt zum Thema und ein Interview auch mit Matthias Kager. Gemeinsam mit Node Energy haben wir auch bereits Webinare durchgeführt, die Sie kostenfrei in unserem Archiv anschauen können. Zum Beispiel ging es am 21. April um dieses Thema der Redispatch-Entschädigungen. Also unbedingt mal auf unserer Webseite vorbeischauen unter www.pv-magazine.de. Und natürlich am besten gleich den Newsletter abonnieren, dann verpassen Sie auch künftige Webinare nicht. Ansonsten hinterlassen Sie uns gerne ein Like oder einen Kommentar oder schreiben Sie eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen Dank an euch beide und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön,
Sehr
Cornelia.
gern.
Danke, Jochen. Hat Spaß gemacht. Bis dann.
Ganz meinerseits.